Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments.
Hallo ihr Lieben, heute machen wir eine Podcast-Folge ohne Martina, aber dafür mit einem Gast. Neben mir sitzt die Julia. Ich bin nämlich noch gerade in Limmerer und da habe ich sie kennengelernt und wir hatten die spontane Idee, eine Folge aufzunehmen. Und wir befinden uns auch im Grabungscamp, das heißt diverse Hintergrundgeräusche wie fließendes Wasser, Rascheln der Bäume, Paue, Hunde, Menschen, die vorbeigehen, das sind einfach die Geräusche, die hier sind. Und dass ihr euch nicht wundert. Aber ja, Julia, ich freue mich sehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Möchtest du dich zu Beginn einmal vorstellen?
Ja, hallo. Also ich bin die Julia. Ich bin Architektin, Archäologin, Kunsthistorikerin und seit neuestem auch Bauforscherin.
Ich finde das ziemlich genial. Vor allem, das sind, finde ich, genau die richtigen Disziplinen, die da irgendwie zusammenkommen. Weil viele von uns werden das oft gefragt, Restauratorin, wie wird man das denn eigentlich? Kann man das überhaupt studieren? Was macht man denn danach? Hast du das Gefühl, dass wenn du sagst, du bist Bauforscherin, weil unter Architektin und Archäologin und Kunstgeschichte, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Aber bei Bauforschung, wie sieht es da aus? Was ist dein Eindruck?
Da kommt tatsächlich auch sehr oft die Frage, was man denn damit macht. Es ist auch ein relativ breites Spektrum, da man eben von der archäologischen Bauforschung und dann eben auch Grabungen zu arbeiten, bis hin zu Denkmalämtern eigentlich ja, alles machen kann.
Okay, und für welchen Bereich interessierst du dich speziell oder in welchem Bereich möchtest du dich spezialisieren?
Ich möchte tatsächlich in der archäologischen Bauforschung bleiben. Hat sich im Endeffekt durch das Studium der Archäologie schon so ein bisschen abgezeichnet und dann auch spätestens seit der ersten Grabung vor 2 Jahren hier in Limmerer war das für mich dann klar, dass ich in der archäologischen Bauforschung bleiben möchte.
Und was macht denn ein Bauforscher? Also wenn du sagst, vor 2 Jahren hast du in Limmerer gestartet, was war dein Projekt? Was hast du?
Also ich habe die aktuelle große Sondage, die seit mehreren Jahren ausgegraben wird, die habe ich mehr oder weniger dokumentiert und habe die ganzen Steinüberreste gezeichnet, um dann vielleicht irgendwann rauszufinden, was da mal für ein Gebäude gestanden hat. Das ist so das Ziel der Bauforschung, etwas zu rekonstruieren, zu untersuchen und dann im Anschluss zu rekonstruieren.
Wir haben schon in einer vergangenen Folge mit einer Kollegin, Barbara Rankel, darüber gesprochen, über die Anastolosen in Ephesus. Also, dass man, wenn man das ja nicht weiß, dass das ja alles wiederaufgebaute Bauten sind und man da durchgeht, da denkt sich, ach ja cool, das haben die so ausgegraben. Nein, so hat man es oft nicht ausgegraben, sondern meistens kriegt man einen Steinhaufen aus und dann da kommen sehr viele Wissenschaftler zusammen. Es ist eine interdisziplinäre Forschung und mich würde interessieren, ab welchem Zeitpunkt kommst dann du hinzu? Schon zu Beginn der Ausgrabung oder kommst du dann erst später und sagen, hey Julia, wir haben einen Stein gefunden, kannst du den mal zeichnen? Also wie funktioniert das? Wie ist da der Ablauf?
Also ich glaube, am besten ist es, wenn man von Anfang an mit dabei ist. Oder wie es jetzt eben hier in Limmerer der Fall war, dass es schon ein paar Jahre ausgegraben wurde und dann eben ein großer Bereich komplett dokumentiert wurde, was jetzt auch ganz gut war, weil man dann wirklich auch mal einen großen Bereich abdecken konnte. Ansonsten ist es ja in den Ausgrabungen immer relativ ein kleiner Bereich, der da freigelegt wird. Von daher ist es für die Dokumentation an sich besser, wenn man erst später dazukommt. Für die ganzen Funde ist es aber meiner Meinung nach schon ganz gut, wenn man auch mit bei der Ausgrabung direkt mit dabei ist, um dann manchmal auch direkt einen Stein bestimmen zu können, was es vielleicht auch war.
Ja, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Die Julia war auch ein paar Mal bei unserer Baustelle bei der Kirche. Und als Bauforscherin hat man natürlich auch einen ganz anderen Blick. Ich meine, wir sind Stein-Nerds. Wir interessieren uns für Steine, wir lieben Steine. Ich bin auch sehr, also mein Blick ist sehr auf Materialität und auch auf Oberfläche geschult. Aber ich merke, wenn ich mit dir Steine anschaue, dass du auf ganz andere Details achtest und dass dir ganz andere Dinge auffallen. Du hast eine ganz andere Vernetzung. Und ich glaube, da spielt natürlich die Architektur, ist da ein sehr großer Vorsprung, den du da hast.
Ja, ein bisschen schon, wobei da auch tatsächlich die Archäologie jetzt in den letzten ein paar Jahren da einiges dazu getan hat. Sicher, man hat im Architekturstudium Architekturgeschichte und nimmt auch alle Epochen mal durch, auch die Antike irgendwann mal, aber das ist eher ein geringer Aspekt im Studium, weil man ja eigentlich Architektur studiert, um dann später Häuser zu bauen, also neue Häuser und jetzt nicht sich großartig mit der Vergangenheit beschäftigt.
Ja, mit der Vergangenheit beschäftigt, möchte ich noch kurz zurückkommen. Du hast gesagt, natürlich das Ziel der Bauforschung ist ja dann auch, oder mitunter ein Ziel, dann sich zu überlegen, wie hat denn dieses Gebäude einmal ausgesehen. Und in Ephesus haben wir viele Rekonstruktionen, die meines Wissens nach zum einen schon auf eben Erkenntnissen basieren, die man im Zuge der Forschungstätigkeit gesammelt hat. Vieles sind natürlich auch Annahmen. Vieles ist aber auch eine gute Prise Fantasie. Jetzt hast du deine Masterarbeit über einen ganz bestimmten Stein geschrieben und hast anhand eines Steins ein ganzes Bauwerk rekonstruiert. Wie funktioniert denn das?
Also tatsächlich handelt es sich bei diesem besagten Stein um einen Eckarchitrav, was deswegen ganz gut war. Also es war ein dorischer Eckarchitrav und dadurch konnte man eben den Triglyphen mit Topenfries darüber rekonstruieren. Aber die Rekonstruktion basiert jetzt nicht nur auf diesem einen Stein, aber das war schon wirklich ein Glücksfund, den zu haben, weil da sehr viel Inhalt auch schon drin war.
Ja, gerade nochmal für mich und auch für Leute, die zuhören, die jetzt mit diesem Begriff nicht so bewandert sind. Da gibt es ja ganz strenge Formeln oder geometrische Vorgaben in der Antike mit sehr vielen Bemaßungen. Woher weißt du dann, wo genau dieser Bauteil war? Woran machst du das fest?
Genau, also an diesem Eckarchitrav befand sich eine sogenannte Regula mit Gutta. Das ist eine Leiste, die so steinerne Tropfen unten dran hängen hat sozusagen. Und die hat eine gewisse Breite. Und direkt oben drüber befindet sich dann der Triglyphen mit Topenfries. Das sind also die Triglyphe, ist im Endeffekt drei Stäbe, die senkrecht oben drüber stehen. Und dazwischen befinden sich die Metopen, die dann teilweise an verschiedenen Bauten auch ein Relief hatten zum Beispiel. Und eben diese Leiste an dem Architrav hat eine bestimmte Breite. Und das ist sozusagen eine Grundeinheit, die man dann verwenden kann, um den Rest sozusagen so ein bisschen zu rekonstruieren. Was aber auch sehr, es funktioniert schon, aber es ist jetzt halt auch nach antiken Schriften rekonstruiert und es stimmt auch nicht für jeden Bau.
Welche Quellen hast du da zum Beispiel zu Rate gezogen?
Also für die Rekonstruktion habe ich Vitruv herangezogen. Vitruv hat seine 10 Bücher über die Architektur geschrieben und besonders in diesen für die Säulenordnungen hat er auch Regeln festgelegt nach eigenen Erkenntnissen, schätzungsweise. Die stimmen auch so grob, aber es gibt für alles Ausnahmen von der Regel, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich war dann auch unser Block hier scheinbar so eine Ausnahme, was sich dann erst später herausgestellt hat.
Und um welches Bauwerk handelt es sich, was du dann angenommen hast oder wie du es rekonstruiert hast?
Also anhand des Grundrisses wurde von Anfang an ein sogenanntes Propylon vermutet, was ein besonderes Torgebäude ist. Und dann eben anhand von Dübellöchern, die in der obersten Fundamentschicht gefunden wurden, den Rest oder also die Breite des Gebäudes mehr oder weniger rekonstruieren können. Genau, und dann zusammen mit dem Eckarchitrav hat sich dann so ganz langsam ein Bild von diesem dorischen Torgebäude ergeben.
Ja, das sind aber ganz spezielle Dübellöcher, oder? Das sind ja die sogenannten T-Klammern, die du da gefunden hast.
Also es sind einmal T-Klammern, aber tatsächlich für die Breite waren das normale Hochkantdübel.
Okay.
Die, nachdem ich das dann gezeichnet hatte und dann am Computer mal so den ersten und den letzten Stein verbunden habe, hat sich gezeigt, dass die anderen Steine mit den Dübellöchern dazwischen minimal drunter oder drüber über dieser Linie lagen. Und dementsprechend konnte man dann so ein bisschen ja, die Breite des Gebäudes rekonstruieren.
Was mir auch aufgefallen ist, du freust dich immer sehr, wenn du eine T-Klammer findest. Jetzt auch aktuell bei der Sondage. Und du kannst es auch gleichzeitig einordnen. Wie funktioniert das, dass du verschiedene Dübelarten ganz eigentlich ja relativ zielsicher in eine gewisse Epoche einordnen kannst?
Also es sind Klammern und keine Dübel. Die Klammern sind tatsächlich datierbar dahingehend, dass es ja an verschiedenen Bauten, die definitiv die definitiv datiert wurden. Dementsprechend kann man diese Klammern ja also auch datieren und in dem Fall bei diesen Doppel-T-Klammern wurden die eben ab dem 6. Jahrhundert vor Christus verwendet bis ins 4. Jahrhundert vor Christus und wurden dann durch die sogenannten Pi- oder U-Klammern abgelöst, weil die dann einfacher herzustellen waren.
Und neben der Rekonstruktion des Propylons, was war für dich noch ein wichtiger Punkt in der Masterarbeit, also in dieser neben der Auseinandersetzung mit den Steinen, ich habe schon auch von dir gehört, dass es immens wichtig ist, sich wirklich direkt mit den Steinen zusammenzusetzen, sie wirklich selber zu zeichnen per Hand, dass man daraus einfach extrem viel erlernt und sieht. Gab es neben dieser Beschäftigung des Zeichnens auch irgendwie so einen coolen Output von der Masterarbeit?
Also die Masterarbeit betreffend hatte ich so einen Moment, wo ich echt dachte, das ist eigentlich jetzt schon fast zu schön, um wahr zu sein. Es gibt vor diesem Gebäude gibt es eine Treppe, die zu diesem Gebäude hochführt. Und ich habe einfach die Stufen mal nach oben erweitert, also einige Stufen dazugesetzt. Und dann kam ich auf das G-Niveau, was oben ist. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, das ist ja jetzt eigentlich fast so gut, als dass es wirklich passt. Aber ja, es hat dann tatsächlich gepasst. Und eine andere Sache, die jetzt aber nur bedingt mit der Masterarbeit zusammenhängt, war dann die Tatsache, dass ich festgestellt habe, dass ich sehr gut Blende zeichnen kann und dass ich am Anfang dachte, wieso funktioniert das? Das ist ja eigentlich viel zu einfach.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, wenn man eine Sache gerne macht und eben eine Leidenschaft dafür entwickelt hat, solche Dinge einem vielleicht etwas leichter fallen oder man eben so mehr Liebe dafür aufwendet. Du bist jetzt schon einige Jahre in Limmerer. Das ist jetzt vielleicht auch schon fast dein zweites Zuhause. Und ich glaube auch, dass du die nächsten Jahre wiederkommen wirst. Gibt es etwas, was du im Zuge des ganzen Prozesses, also im Zuge einer Ausgrabung sind ja viele verschiedene Leute vor Ort, viele verschiedene Disziplinen. Gibt es irgendwas, was du an dem Ablauf gerne anders hättest? Oder gibt es irgendein Tool, was du gerne hast? Also was ist so dein Koffer, den du zu der Arbeit mitnimmst, was ist da alles drinnen? Hast du da Spezialmesswerkzeuge, die nur Bauforscher besitzen oder was führst du mit dir und was hättest du gerne anders?
Also in meinem Werkzeugkoffer befindet sich nichts Besonderes. Ich habe in der Regel 1 bis 3 Zoll Stöcke dabei zum Messen und auch ein Bandmaß zum Messen. Ansonsten habe ich eine kleine Kelle drin, um eben Dübellöcher, Klammerlöcher, Stemmlöcher freizukratzen. Dann noch ein Pinsel, um es eben wirklich richtig sauber zu machen, damit man dann auch wirklich die Unterschiede sieht. Ansonsten Bleistift, Bitzer, Radiergummi und ein Zeichenbrett mit Zeichenfolie drauf.
Das erinnert mich ein bisschen an die Schule mit darstellender Geometrie. Also für mich war das ja der Horror. Aber ich finde es gut, dass du das machst und dass du das so Spaß machst. Das heißt, die Bauforschung in der Archäologie weiter betreiben. Möchtest du erzählen, woran du aktuell forschst?
Also aktuell forsche ich nicht wirklich an irgendwas. Dieses Jahr werde ich den Plan, den ich die letzten 2 Jahre gezeichnet habe, erweitern. weil die ganze Sondage eben noch nicht komplett gezeichnet wurde. Und je nachdem, wie viel Zeit noch ist, werde ich auch die aktuellsten Ergebnisse dann schon mit reinnehmen und die auch noch mit dokumentieren. Ansonsten hoffe ich, dass ich nächstes Jahr den Rest dann machen kann.
Falls jemand zuhört, der sich gedacht hat, Bauforschung, wusste ich gar nicht, dass das existiert, hört sich aber total spannend an. Welche Ausbildung gibt es da? Wo kann man das studieren? Wie schaut diese Ausbildung aus? Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen zum Abschluss?
Gerne. Das ist ein Masterstudiengang, der einmal in Berlin und einmal in Regensburg angeboten wird. Ich habe in Regensburg den Master gemacht. Man braucht dafür einen Bachelor in allen möglichen verwandten Studiengängen, also Architektur, Archäologie, Kunstgeschichte, allgemein die ganzen Altertumswissenschaften, aber auch, ja, wir hatten dann auch ein paar andere, die was komplett anderes studiert haben, mit dabei. Man muss sich für den Master bewerben. Es gibt so ein paar Fragen, die man beantworten muss, also sprich die Intention, und dann hat man, glaube ich, noch ein kleines Gespräch. Zumindest war das bei mir so. Genau, und dann wird man entweder zugelassen oder halt nicht. So läuft es in Regensburg ab. Genau. Und dann dauert es 4 Semester. Und dann ist man fertig und darf sich offiziell Bauforscherin nennen.
Ja, Julia, vielen, vielen Dank, dass du spontan dieser Folge zugestimmt hast. Und das war gerade das Läuten für das Essen, also ein wunderbarer Abschluss. Ich freue mich schon sehr auf nächstes Jahr, wenn wir uns hoffentlich wiedersehen. Und danke dir recht herzlich und wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg.
Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung zum Podcast.
Julia ist natürlich auch auf den sozialen Medien, sprich Instagram, unterwegs und da könnt ihr Fotos von ihrer Arbeit als Bauforscherin sehen. Wie heißt du denn?
Ich heiße dort Layers of the Past, jeweils mit einem Unterstrich davor und zwischen den Wörtern und auch danach.
Wir werden dich verfolgen und stoppen.
Alles klar, ich freue mich drauf.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns!